Ihr hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann.
Eine Gemeinschaftsproduktion von Wir Landwirten und dem Humusprojekt des Naturparks Schwarzwald Mitte Nord. Wir untersuchen aktuelle Trends wie neue Anbaumethoden, Digitalisierung, Klimawandelanpassung und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Dabei prüfen und diskutieren wir gemeinsam mit Experten, was eure Höfe wirklich fit für die Zukunft macht.
In dieser Staffel geht es um regenerative Landwirtschaft. Stellen wir uns die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Kann regenerative Landwirtschaft die Versprechen halten? Und kann sie gleichzeitig auf einem konventionellen Betrieb bestehen? Und brauchen wir vielleicht eine Zertifizierung, um Greenwashing zu vermeiden? Dazu gibt es 4 Interviews, eine Kickoff-Folge und abschließend ein Conclusio, in dem wir alles für euch nochmal zusammenfassen. Also bleibt dran und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge, wo es um das Thema Verbandsorganisation für regenerative Landwirtschaft und auch um das Thema Zertifizierung gehen soll. Und mit dabei sind Professor Urs Nickli und der Simon Krämer. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Ja, also Urs Nickli ist, würde ich sagen, schon einer der weltweit am umtriebigsten Agrarwissenschaftler und er hat war langjährig Direktor vom FIBL, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau, hat es in der Zeit auch sehr stark ausgebaut, von anfangs glaube ich ein paar Dutzend Mitarbeitenden, auch später über 200 Mitarbeitenden und hat sich auch in zahlreichen internationalen Gremien, auch in der Politikberatung herumgetan und hat zum Beispiel eben auch die Entwicklung des EU-Bio-Labels mit vorangebracht, ist mittlerweile jetzt Präsident des Instituts für Agrarökologie und beschäftigt sich in Liechtenstein, ich glaube auch in der Schweiz, oder? Mit systemischer Implementierung von eigentlich agrarökologischen, aber könnte auch sagen, regenerativen Ansätzen. Ich denke, die Schnittmenge ist da doch sehr groß. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Ja, schön, dass du da bist, Urs.
Ja, freut mich auch sehr.
Und der Simon Krämer ist der Policy Steward der Europäischen Vereinigung für regenerative Landwirtschaft, EARA. Und er ist ausgebildeter Agrarökonom und hat auch auf EU-Ebene schon in der Politik beraten rund um das Thema Landwirtschaft. Ich glaube, damals eher aus Umweltverbandsperspektive. Und genau, er setzt sich mit EARA ein für die Förderung von regenerativer Landwirtschaft und der Lebensmittelbranche rund um das Thema und auch für die Weiterentwicklung von biokultureller Vielfalt, habe ich gelesen, und biogeochemischen Kreisläufen und Frieden. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, was dich da antreibt und genau, was du da genau machst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Was uns antreibt, ist eigentlich den unglaublichen, riesigen Bedarf, den wir haben als Gesellschaft für soziale Kohäsion, für eine regenerative Bioökonomie und eben für ein Auskommen nicht nur miteinander zwischen ruralen und urbanen Räumen, zwischen alt und jung, aber eben auch zwischen West- und Osteuropäern oder Ostasiaten und Europäern und so weiter.
Und vielleicht um so direkt mal in das Thema reinzustarten, wie ist denn euer Blick auf das Thema Zertifizierung? Also habt ihr das Gefühl, eine Zertifizierung würde der regenerativen Landwirtschaft in Deutschland oder in Europa gut tun? Wie ist denn dein Blick darauf, Urs?
Ja, ich habe da eigentlich zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich zurückblicke in die 1970er Jahre, das war dort sind ja die ganzen, oder 80er Jahre auch, das sind die ganzen Vorbereitungen gelaufen, um den Ökolandbau gesetzlich zu verankern. Ich nehme jetzt den Ökolandbau als Beispiel. Und vorher gab es nur private Standards. Und das heißt, die Landwirte haben eigentlich selber sich definiert, wie sie den Ökolandbau verstehen möchten und auch praktizieren möchten und auch kommunizieren möchten. Das hat dann auch ganz unterschiedliche Richtlinien gegeben, die zum Teil auch nur lokal verbreitet sind. Und die EU hat dann in den 80er Jahren begonnen, eine Gesetzesnovelle vorzubereiten. Und die ursprüngliche Motivation dafür war, weil mit dem Begriff Bio damals noch vor allem oder international Organic da sehr viel Betrug betrieben wurde. Also die ursprüngliche Idee war, die Verbraucher zu schützen vor möglichen Betrügern. Es gab damals, vor allem zum Beispiel in Spanien, gab es einen sehr großen Betrugsfall, wo sehr viel Bioware aus einer spanischen Hacienda kontrolliert von einem Inspektor nach Deutschland gekommen ist, und dann hat sich dann damals herausgestellt, dass die Ware gar nicht von diesem Betrieb kamen, sondern dass der Betrieb die Ware von konventionellen Nachbarn in großen Massen eingekauft hat. Und das war, solche Betrugsfälle haben dann die Kommission veranlasst, ein Gesetz zu machen. Und das war eigentlich zum Schutze der Verbraucher und weniger zum Schutze der Produzenten. Aber wenn man dann zurückschaut jetzt, sieht man, dass der Bio-Boom mit zertifizierten ökologischen Produkten, der startete dann eben genau in den 90er Jahren. Und da hat natürlich die Zertifizierung also dass es gesetzliche Mindestanforderungen gab und dass die ganze Zertifizierung auch geregelt war, und dass da alle diese Vorschriften dann tatsächlich angewandt und umgesetzt wurden, hat natürlich einen unglaublichen Boom ausgelöst auf dem Markt. Ich glaube, das war nicht nur ein steigendes Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die Vermittlung einer Sicherheit. Wenn ich Öko kaufe, dann habe ich Öko auch tatsächlich schlussendlich in meiner Tasche und in meiner Küche. Also dieser Boom wäre ohne diese Zertifizierung und ohne die Vorgaben, die EU gemacht hat, die dann automatisch in nationales Recht umgewandelt wurde, hätte nicht stattgefunden.
Oh, das ist ja eigentlich erstmal auch was Positives, oder? Der Boom
ist sehr
ist ja,
positiv.
ja. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, es war nicht unbedingt zum Wohle der Bauer.
Durch das Wachstum der Märkte waren dann schlussendlich alle zufrieden. Es waren die Bauern zufrieden, es waren die Verarbeiter, die Händler, alle und auch die Konsumentinnen waren zufrieden. Das hat schon eine unglaubliche Wirkung erzeugt. Und das war ja damals neu, dass man einen Produktionsprozess zertifizierte. Und man musste dann entsprechend die Prozedere überhaupt entwickeln, wie man das macht. Und dann wurden auch die ganzen Akkreditierungssysteme seitens der öffentlichen Behörden entwickelt. Das war eine unglaublich dynamische Entwicklung in den 1990er Jahren. Das ist das Positive.
Und in deinen Augen gibt es aber gleichzeitig auch eine Schattenseite davon. Also es hört sich so an, du hast ja anfangs gesagt, du bist innerlich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, das im Prinzip wurde auf dem Stand 1980 wurde eigentlich der Ökolandbau tiefgefroren. Mhm. Also man hat seither es gab schon immer wieder Reformen natürlich und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften hat man dann auch Verbesserungen gemacht, aber der Ökolandbau ist eigentlich das Ergebnis dieser Regulierung vor rund 30, 35 Jahren. Mhm. Und seither hat die Wissenschaft eigentlich eine dynamische Entwicklung gemacht in der Landwirtschaft. Und alle diese Erkenntnisse haben nicht mehr fundamental den Ökolandbau verändert. Also es ist eigentlich erstarrt und das kritisiere ich momentan sehr stark.
Das löst ja auch durchaus Kontroversen im Biobereich aus. Also ich glaube, da gibt es ja einige Leute, die würden das auch anders sehen als du oder sehen das auch anders. Und da gibt es auf jeden Fall Punkte, über die man streiten kann, denke ich. Und ja, ja. Gleichzeitig, also ich sehe das ja auch so. Wie siehst du das denn, Simon? Also versucht ihr mit IARA eine Zertifizierung von regenerativer Landwirtschaft auf den Weg zu bringen? Und seid ihr euch dessen bewusst, was der Urs da anspricht, dass so eine Zertifizierung eben auch so ein Einfrieren sein kann, was dann zukünftige dynamische Weiterentwicklung verhindern könnte?
Ja, also erstmal würde ich sagen, Kontroversen in der Bioszene auszulösen, kann man ja auch als Positive Disturbance verstehen, ne? Ich glaube, das ist, was wir da brauchen. Wir haben vieles dazu. Wir veröffentlichen auch bald ein Benchmarking, also quasi von den weltweiten Regenerativ-Privatzertifizierungen, wie Urs gesagt hat, wie sie in den 80ern unterwegs waren. Ich denke, da sind wir ja gerade in der regenerativen Landwirtschaft. Also du hast Regenerative Organics Certified angesprochen. Wir arbeiten zum Beispiel auch eng mit der Davins Group zusammen, die in Europa, sind Italiener, die in Europa den schon anwenden in relativ breiter Menge, aber dann gibt es natürlich einen Haufen
anderer. Vielleicht musst du ganz kurz einen Kontext geben. Vielleicht kannst du beides mal so in einem Kurzabriss erklären, weil ich glaube, nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen kennen das.
Den Regenerative Organic Certified.
Vielleicht kannst du den ganz kurz darstellen, oder sonst könnte ich es.
Ja, ich würde die alle darstellen. Also es gibt ganz viele, die man nicht kennt. Ne? Regenified, das ist mehr so von Gabe Brown. Und dann gibt es wirklich also eine endlose Liste plus dann eben die Zertifizierungsansätze von den großen Konzernen für regenerativ und so weiter. Was ich, glaube ich, sagen würde nochmal generell zur Zertifizierung, wie der Urs gesagt hat, Bio ist festgefroren durch seine Zertifizierung und du auch. Wir müssen natürlich erstmal daraus lernen, dass wenn wir eine Zertifizierung machen, wir die so gestalten, dass sie immer noch Emergence Facilitating ist. Also, dass sie uns den Raum gibt, uns konstant weiterzuentwickeln. Urs hat auch gesagt, Bio hätte quasi das erste Mal einen Produktionsprozess quasi zertifiziert. Ich glaube, heute sind wir da weiter. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Oder vielleicht wir haben einfach weitergelernt. Ich würde nicht sagen Fehler, ne? Dass wir nicht mehr also Do's und Don'ts zertifizieren müssen und dadurch irgendwie das Mikromanagement auf der Farm ein bisschen vorgeben und gleichzeitig eben eine neue Bürokratie-Level erstellen müssen, dass dann wieder Mehrwert zwischen Landwirt und Konsument, Landwirtin und Konsumentin abschöpft.
Ja, klar, also ich glaube, kein Biolandwirt freut sich drauf, wenn der Kontrolleur kommt. Das ist einfach immer nur lästig und ja.
Genau. Und dann haben wir quasi ein ganz viele neue Möglichkeiten, auch durch ganz neue Technologieoptionen, die man in den 90ern in keinster Weise hatte. Ich würde aber auch noch dazu zu bedenken geben, wir haben auch nicht so die Zeit, uns irgendwie darauf zu verlassen, dass wenn es nur eine bessere eine regenerativ-biologische Zertifizierung gäbe, die staatlich anerkannt wäre, dann würde das mit der Agrartransformation, der Agrarwende alles ganz schnell und toll gehen. Diese Zeit haben wir nicht, wenn wir selbst den Prozess anstoßen könnten, der weit davon weg ist. Ich bin ja sehr tief in der EU-Kommission mit regenerativ und allem vom jetzt im strategischen Dialog vorgeschlagenen Sustainability Benchmarking und eine ganze Liste an anderen Akronymen von Carbon Removal Certification Mechanism oder Soil Monitoring and Resilience Law. Diese Zeit haben wir nicht wirklich. Und ich würde auch sagen, dass wir ja, wenn wir über eine Bioregenerativzertifizierung sprechen, entkommen wir nicht so ganz der gläsernen Decke des Bioanbaus. Ich würde immer zu bedenken geben, und deshalb glaube ich, gibt es auch so die Kontroversen mit den Bios. Also ich habe ja auch viel für regenerative Landwirtschaft in Deutschland gearbeitet, aus dem NABU heraus, und habe mir da auch so, so manche Ohrschellen abgeholt von großen Biopersönlichkeiten in Deutschland. Wir kommen ja aus der gläsernen Decke nicht raus, weil es ist ja wieder ein Preispremium und dadurch kannibalisieren wir dann eigentlich anderen Biolandbau, weil das werden nur Leute kaufen, die ohnehin schon ein Preispremium sich leisten können. Und für uns ist eigentlich, ja, wir können das machen und ja, das ist auch besser, weil wie Urs gesagt hat, der Biolandbau hat einiges aufzuholen. Und wir sehen auch, ich zum Beispiel habe befreundete biodynamische Bauernfamilien in der Lüneburger Heide, die haben biodynamisch alles richtig gemacht, haben einen unglaublich tollen Direktbetrieb, Vermarktung und so weiter. Aber irgendwie hat dieses System die landwirtschaftlich getriebenen und wissenschaftlich legitimisierten Innovationssprünge in Bodenbiologie, in Kohlenstoffkreisläufe, in Photosynthese und so weiter, nicht so ganz an die Rang gelassen. Und jetzt haben die Probleme, ihre Kartoffeln zu ernten und so weiter, weil es sandig ist, sehr Klimawandel betroffene Region und man eben nicht Bodenbearbeitung massiv reduziert hat und ein immergrün System angepeilt hat, schon vor 5 oder 10 Jahren. Und ich würde vielleicht auch, wenn ich darf, den Urs fragen, wieso, Urs, meinst du denn, dass es in den USA nicht diesen Bio-Boom gab, obwohl es ja da auch staatlich durch die USDA dann zertifiziert worden ist?
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass der Markt ist in den USA sehr stark gewachsen, aber die Produktion ist auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber die USA importiert massiv Bioprodukte, vor allem aus lateinamerikanischen Ländern. Das ist eigentlich eine widersprüchliche Entwicklung. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft in den USA sehr viel weiter gediehen ist, als das in der EU oder in Europa generell ist. Und Bio hat immer noch so den Ruf, auch heute noch, dass es einfach so alternative Land-Communities sind, die teilweise auch religiös motiviert sind, die Organic Farming machen. Es hat irgendwie so diese unternehmerische Komponente, die viele europäische Biobauern haben, die fehlt etwas, weil die, und eben der Gegensatz zu diesen ländlichen Initiativen, wo der Biolandbau stark verankert ist, und der industriellen Landwirtschaft ist einfach gigantisch groß.
Du hast das so ein bisschen angesprochen, Simon. Wie könnte denn eine Zertifizierung aussehen, die eben die Entstehung von Neuem nicht so stark verhindert oder bremst, wie das jetzt eben die Bio-Prozesszertifizierung macht. Also worauf wäre denn dabei zu achten? Was wäre denn da wichtig, wenn man sowas designt? Da habt ihr sicherlich Gedanken zu. Das.
Ja, wir arbeiten im Moment auf Hochtouren eigentlich an einer Art harmonisierender und synergisierender Minimalzertifizierung ohne einen Zertifizierungsbody, weil wir die empirischen Daten durch Satelliten ausreichend erheben können. Wir haben das auch das Grundprinzip dieser von uns erdachten Key Performance Indicators von einer Landwirtschaft, die Agrarökosystemgesundheit fördert, in unserem Policy Paper bereits veröffentlicht im April 2024. Und ich würde eben genau sagen, also ohne dem Urs jetzt zu nahe zu treten, ich würde sagen, Bio hat es nicht geschafft, Prozesse anzuschauen, sondern eben in diesen Maßnahmen. Du machst das und machst das nicht. Und das eben nicht kontextspezifisch und nicht entwicklungsspezifisch. Und unser Ansatz ist eigentlich, auf simple Indikatoren zu gucken, die aber nicht reduktionistisch sind. Und dann wie so eine Grundlage zu haben. Und dann kann man immer noch, wenn man möchte, ein ROC-Zertifikat draufsetzen oder ein Regenify-Zertifikat draufsetzen oder was immer man, also wenn man eben so unglaublich viel, sich mehr Mühe und viel bessere Produkte anbietet, wie Follow Food jetzt zum Beispiel, dann sollte das auch immer noch an den Endkunden vermittelbar sein. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Man muss sich nur klar machen, dass damit unsere Agrarwende nicht geschafft wird. Weil dafür brauchen wir was, womit wir jedem konventionellen Landwirt in seinem Spirit, in seinem Herz, in seinem Kopf erreichen können, dass wir dem Deal machen oder ihr Deal anbieten können, dass man sich da auf die Reise begibt. Und wir schlagen vor, eigentlich ganz simpel, wenn du pro Hektar, ja, davon ausgehen, dass wir heute in Deutschland jetzt eigentlich nur einen VD-Lufa-Test machen, muss der sich in zwei Arten weiterentwickeln. Zum einen, wie wir beproben, nicht in Raster oder Random Platz auf dem Hektar, sondern wir können Precision Sampling machen. Also wir können den Schlag in der Historie mit Satellitenbildern auslesen und dann eigentlich die Heterogenität des Schlages erkennen. Mhm. Und dann wissen wir, wo wir die Bodenproben machen müssen, können weniger Bodenproben machen, kostet weniger und haben gleichzeitig eine bessere Resolution der tatsächlichen Gegebenheiten des Bodens. Und dann natürlich weiterentwickeln, dass wir Albrecht Kinsey machen müssen und nicht nur Paul Luf.
Ja, wobei der schon sehr umstritten ist. Aber vielleicht, da müssen wir jetzt vielleicht nicht in Diskussion einsteigen. Aber ich denke,
einen anderen, so auch, wie das Kohl in Bodenbalance vielleicht. Also Haney.
Ja.
Oder
ja.
Kann man auch dem Landwirt selbst überlassen, woran wir am Ende glauben.
Ja, also den ersten Punkt kaufe ich auf jeden Fall. Und den zweiten, da könnte man auch drüber diskutieren, weil das soll jetzt nicht unser Hauptthema sein. Ich finde die Ansätze sehr spannend, die du aufgemacht hast. Und mich würde interessieren, Urs, was sagst du denn dazu, was der Simon da gerade vorgestellt?
Ja, ich denke, Simon hat tatsächlich die wichtigsten Punkte herausgestellt. Im letzten Jahrhundert war es technologisch einfach nicht möglich, alle diese Ideen umzusetzen, weil sie wissenschaftlich gar noch nicht erprobt waren, weil die Technologie vollständig gefehlt hat. Nur zum Beispiel der Aufnahmeraster von Satellitenbildern, der war ja sehr grob damals noch. Also nur schon das hat sich völlig verändert. Und da können wir auch und auch insgesamt die Datenmenge hat riesig zugenommen, auch dank Google und allem. Also da muss man, das hat sich völlig verändert. Und der Ökolandbau würde heute vermutlich anders konzipiert werden. Aber weil er eingefroren ist und weil die Verbraucher eine genaue Vorstellung haben, was ein Ökoprodukt ist, und man dieses Vertrauen und diese Gewissheit nicht mit neuen Experimenten gefährden möchte. Es handelt sich ja gerade in Deutschland zum Beispiel, um einen 34-Milliarden-Markt mit Ökoprodukten. Also das will niemand gefährden und deswegen sind wir eben gefangen im Ökolandbau. Aber die Ideen, die Simon gesagt hat, die unterstütze ich sehr stark. Und also wir diskutieren momentan auch in der Agrarpolitik grundsätzlich, dass wir eine maßnahmenorientierte, genau im Detail bis auf Parzellenebene runtergebrochene, vorschriftsgetriebene Landwirtschaft brauchen, sondern dass wir eine impactgetriebene Betrachtung etablieren müssen. Also, was wollen wir erreichen bezüglich Biodiversität, bezüglich Klima, bezüglich Bodenschutz und andere öffentliche Güter, diese Ziele genau definieren.
Das lässt sich ja auch gesellschaftlich eigentlich gut vermitteln und auch aushandeln.
Ist ganz wichtig, ja, weil das versteht mittlerweile theoretisch jeder. Aber wir müssen noch viel mehr
Simon schüttelt etwas den Kopf, aber da werde ich gleich nochmal nachfragen. Sorry, Simon.
Und dass man, also es gibt jetzt verschiedene Projekte, also wir haben momentan ein sehr großes in der Schweiz, wo wir ein Ressourcenprojekt agrarökologische Transformation und dort ist eigentlich das Ziel, dass wir eben den Zusammenhang zwischen Maßnahmen und Wirkung auf die natürlichen Ressourcen besser kennen, so dass man dann aber auch die Maßnahmenkombination, die verschiedene Landwirte in unternehmerischer Freiheit selber konzipieren auf ihren Betrieben, weil die Landwirtinnen und die Landwirte haben ja eigentlich die beste Kenntnis ihres lokalen Klimas und ihrer lokalen Bodenverhältnisse und die müssen eigentlich eine große Verantwortung entwickeln, wie sie mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Und genau dieses Umdenken wollen wir jetzt erproben und unser Ministerium in der Schweiz hat sehr großes Interesse an diesen Ergebnissen, die wir jetzt über 6-7 Jahre ausprobieren mit zahlreichen Landwirten. Also wir sehen ein Umdenken, weil die Administration kommt an ihre Grenzen. Am Schluss muss sie jedem Bauern vorschreiben, wie viel Kilogramm Stickstoff man überhaupt ausbringen darf. Man kommt also ins Mikromanagement. Wenn man die Probleme der Landwirtschaft lösen will. Und wir müssen eigentlich von diesem Mikromanagement agrarpolitisch wegkommen, hin zu einer Verantwortung der Landwirte, aber einer, die gestützt wird und unterstützt wird durch eine Wirkungsbetrachtung.
Und das, was du da sagst, das macht ja den Kreis auch noch mal ein bisschen weiter als nur der Bioanbau. Es ist ja auch so, dass wir momentan in der Agrarförderung eben ganz stark Mikromanagement machen. Ne? Also dass wir da auch Agrarumweltmaßnahmen vorschlagen und das hat mich auch schon immer genervt, auch hatte ich das selbst auf meinem Hof machen musste. Da kann ich bestimmte Sachen kann ich dann machen, aber dann darf ich die Zwischenfrucht wieder nicht abweiden oder so, wo ich denke, so, was ein Quatsch. Das wäre doch das Beste, wenn ich dann noch die Kühe drauf lassen würde. Und auch da sagst du, da müssen wir eigentlich gucken, wie geben wir nicht strikt Maßnahmen vor oder ebenso wie der Bioanbau das ja auch macht, wie definieren wir, welche Maßnahmen sind möglich, welche nicht, sondern wie kommen wir dahin, dass wir letztendlich eben die Ziele messen. Ja? Wobei das ja dann doch sehr, sehr komplex ist. Also du hast zum Beispiel angesprochen, momentan gibt es Vorschriften, wie viel Stickstoff darf ich ausbringen pro Hektar, das ist sehr aufwendig sozusagen, das irgendwie zu kontrollieren und gleichzeitig, also jetzt Nährstoffauswaschung auf jedem Hektar zu messen, da kenne ich momentan noch keine neue technologische Methode, um das flächendeckend zu machen. Ja, Simon, du meldest dich dazu, oder?
Ja, also ich würde halt eben auch da dann abraten vom, also erstmal alles, was Urs gesagt hat. und genau dieses Mikromanagement ist ja gerade, wir fressen uns einen Wolf im Verschlimmbessern des Mikromanagements. Und da.
Und verlieren die Landwirte dabei, ne? Also es hat ja, ja kein Landwirt bei Mikromanagement die ganze Zeit kontrolliert zu werden. Ne?
Genau, unser erster Anspruch ist auch immer erstmal der Bürokratieabbau für die Landwirte. Also was wir versuchen, ist dann gleichzeitig noch, wir wollen das für private und öffentliche Regulation und Förderung harmonisieren. Und da sind wir heute technologisch, dass das geht. Und dann eben genau, dass wir es dahin kommen können, dieses ganze Mikromanagement auch in der Regulatorik, wie du ja selbst weißt, und darfst den Baum dahin nicht stellen, dann darfst du da keine, dann darfst du unter deinem Agroforst keine Kürbisse pflanzen und hast du nicht gesehen. Also alles komplett verschlimmbessertes Mikromanagement. Aber dann in der Wirkungsmessung, die wir machen, müssen wir uns ja gegen dasselbe testen. Wir müssen da nämlich auch davon wegkommen, dass wir glauben, wir müssen dann Mikromanagement von allen Wirkungen machen. Das kann man in einem wissenschaftlichen Projekt machen, aber das ist ja eben, was wir auch lernen aus den ganzen regenerativen Frameworks von Regen10, OP2B, Global Farm Metrics, Sustainable Food Trust, dass wenn ich dann wieder alles messen will, und zwar in situ, dann wird es auch wieder erstens viel zu teuer, als das irgendwie in einer Lieferkette von einem konventionellen Agrarsystem dann das wirklich befähigt, dass der Landwirt am Ende weiterkommt. Und dazu wollte ich eigentlich noch sagen, dass das unglaublich Schöne daran ist auch, wenn ist ja diese Daten jetzt, die ich eben erzählt habe, die wir nehmen, um quasi, wenn du Stickstoffauswaschung, ich kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich immer grün war und die Photosynthese immer hochgegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich Stickstoffauswaschung habe, ziemlich gering, weil das wurde ja alles von Pflanzen gefressen. Und diese Daten werden, wie Urs gesagt hat, von Google und Co. erhoben. Es geht ja jetzt ein bisschen auch darum, dass wir diese Daten in Landwirtshand geben oder wenigstens aus öffentlicher Hand steuern, damit wir nicht dasselbe Problem haben wie jetzt bei unser Social Media, wo wir die ganzen Daten produzieren, wir den ganzen Wert produzieren und ein paar Leute werden Multimilliardäre davon und verkaufen uns Werbung und kreieren uns irgendwelche andere Welten. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass wenn wir den Landwirten so ein System quasi umsonst zur Verfügung stellen können, kreieren wir den wie einen wissenschaftlichen Technologieapparat, weil Urs hat es richtig gesagt, die Landwirtinnen sind die Experten von ihren Feldern, von ihrem Kontext, aber eben auch von der ökonomischen Situation ihres Betriebes, der natürlich eine riesen Auswirkung darauf hat, was ich jetzt machen kann als im ökologischen oder agrarökologischen. Und jeder Landwirt ist ja eigentlich eine Wissenschaftlerin. Die machen Experimente und reviewen das mit ihren Peers. Also mit den Leuten.
Naja, die meisten, also würde ich sagen, ja, nicht alle. Es gibt schon ein paar, wo ich mich manchmal wundere.
Ja, ich würde sagen, wir haben sie abtrainiert durch dieses Mikromanagement und die Industrialisierung.
Und die Bürokratisierung, die einfach so viel Zeit frisst, dass am Ende keine Zeit bleibt, sich wirklich damit zu beschäftigen.
Aber es ist genau das, was Urs gesagt hat. Wenn ich jetzt ein gratis Programm habe, wo ich sehe, wie viel Bodenbedeckung, wie viel Photosynthese habe ich geschafft, und ich habe mir aufgeschrieben, welche Maßnahmen ich in dem Jahr gemacht habe, dann habe ich immer danach, kann ich genau den positiven Learning-Feedback-Loop sehen, weil ich kann sagen, okay, hier habe ich die neuen Biofertilizer von X eingesetzt und habe aber irgendwie am 5. Mai gepflanzt und da hatte ich 20% weniger Photosynthese, als wo ich am 10. gepflanzt habe und irgendwie was anderes eingesetzt habe. Und ich wollte als historisches Beispiel die Yeoman-Revolution in der UK sagen, die haben wir oft vergessen, quasi gleichzeitig mit der Einhegung der Allmende noch vor Cromwell, during Cromwell, während der kleinen Eiszeit in Europa, haben die Briten ihre pro Hektar Erträge verdoppelt.
Wie haben sie das gemacht?
Weil sie eine neue, freie Bauernkultur hatten, die quasi als Kleinunternehmer eine langfristige Verantwortung für ihr Land hatten. Und die haben dann so innovativ nach vorne gearbeitet, da sind wir von 3 zur 4 Felderwirtschaft alle möglichen organischen Sachen eingearbeitet, weil eben wir den Locus der Agency und der funktionalen Kreativität, wie unsere Landwirte gerne sagen, in die Landwirtin selbst gepackt haben.
Okay, das ist spannend, das ist gefällt mir. Das heißt, als Landwirt darf ich mich, wenn es soweit kommt, also was du da gerade beschreibst, dann darf ich mich in Zukunft darauf freuen, dass ich jetzt sozusagen wieder meine GAP-Förderung beantragen darf, weil ich dann ganz viele spannende Infos bekomme, was hat eigentlich das, was ich jetzt im letzten Jahr ausprobiert hat, wirklich bewirkt. Ne? Das ist so ein bisschen die Vision, die du da aufmachst. Das ist macht mir erstmal Freude.
Ja. Was ich denke, wenn ich was dazu sagen darf, wir sind ja ziemlich deckungsgleich, was Simon und ich sage. Ich bin einfach nach einer langen Erfahrung, auch teilweise schmerzvollen Erfahrung mit dem, im Ökolandbau eigentlich zu diesen Erkenntnissen gekommen. Und die regenerative Landwirtschaft hat natürlich, weil sie sehr viel später sich zu organisieren begonnen hat, hat jetzt eine einmalige Chance, hier zu lernen aus all dem. Und ich hab für mich realisiert, dass wegen der, aus politischen Gründen, weil zum Beispiel gewisse Parteien den Ökolandbau so wie er ist, einfach als Parteiprogramm haben, oder auch aus ökonomischen Gründen, weil der Markt einfach Diskussionen will über die Zukunft, sondern der Markt will einfach verkaufen. Das sind Gründe, weswegen wir diese Entwicklung nicht gehen können. Aber der frühe Biolandbau hat eigentlich ähnlich angefangen. Das war auch eine Bottom-up-Bewegung von einzelnen Landwirten, die sich getroffen haben und die immer wieder ausprobiert haben und die immer wieder durch Ausprobieren und Reden, Erfahrungsaustausch, hat sich die Idee des Biolandbaus wirklich kristallisiert. Das war ein ganz spannender Prozess. Da sagen viele alte Biobauern und alte Biobäuerinnen, die ich gut kenne, dass sie etwas mit Wehmut auf diese Situation zurückschauen. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich noch etwas Kritisches sagen, weil Simon neigt natürlich etwas dazu, dass er die Landwirte etwas verherrlicht. Und natürlich, wir reden jetzt alle im Zusammenhang mit der Agrarökologie, wo wir große Hoffnungen haben, auch mit der regenerativen Landwirtschaft von partizipativen Prozessen, also Co-Design von Farming Systems, Co-Learning, Co-Research, es ist heute alles Co. Und wir müssen dann auch aufpassen, dass die Landwirte nicht überfordert sind von all diesen Prozessen, weil sie sind natürlich alle sehr stark eingespannt in ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Sie müssen den Markt organisieren etc. Also ich unterstütze alle diese Prozesse, die sind sehr wichtig. Aber wir müssen zu einer guten Partnerschaft kommen zwischen Beratung, Landwirt und Forschung. Und in dem Sinne verherrliche ich den Landwirten nicht, weil er ist in vielen ökonomischen Engpässen drin. Aber eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren, weil alle haben einen anderen Hintergrund. Ein Wissenschaftler oder ein Berater hat eine ganz andere Entwicklung durchgemacht und hat unter Umständen mehr Freiheiten zu denken und die Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen. Also man sollte nicht verherrlichen, aber man sollte eine echte, gute Partnerschaft anstreben.
Mhm. Ich denke, da gehört zum Beispiel auch eine angemessene finanzielle Wertschätzung dazu für Landwirte, wenn sie in solchen Projekten mitarbeiten. Also ich habe das ja selbst auch mit unserem Hof erlebt, ne? Wenn wir als Hof in Praxisforschungsprojekten dabei werden, dann werden 35 Euro Betriebsleiterstunde angesetzt und alle Berater, alle Wissenschaftler, da werden nicht 35 Euro brutto eingerechnet. Ne? Also auch da, denke ich, müssen wir einfach gucken, dass wir wirklich Partnerschaften auf Augenhöhe machen, dass man auch die Zeit sich nehmen kann dafür, ne? Weil, ja.
Ja, das finde ich eigentlich eine unfaire Situation. Viele Landwirte machen mit, stellen ihr Land zur Verfügung, aber am Schluss haben sie für die Stunden und die Infrastruktur, die sie eingesetzt haben, erhalten sie nichts, während der Wissenschaftler oder der Berater doch einen guten Monatslohn hat. Da muss man eine neue Gerechtigkeit finden.
Wir sind jetzt auch schon eigentlich etwas über der Zeit, aber es war ein spannendes Gespräch und ich würde vielleicht abschließend nochmal einen Blick in Richtung Organisation der regenerativen oder auch Agrarökologie-Szene richten. Wie ist denn eure Perspektive? Wie kann dich denn diese Szene, und jetzt würde ich mal mit Blick besonders auf den deutschsprachigen Raum richten, wie kann die sich denn besser organisieren? Wie kann die denn vielleicht zielgerichteter zusammenarbeiten? Ich frage vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund. Ich war auch beteiligt an einem Prozess, wo wir einen deutschsprachigen Dachverband für die regenerative Szene gerade versuchen aufzubauen. Und das Ganze läuft aber relativ schleppend momentan, würde ich mal sagen. Also das hängt an einzelnen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren. Und vielleicht könnt ihr da sonst ein bisschen was mitgeben. Was denkt ihr denn, was sind da Muster des Gelingens für den Aufbau einer solchen Bewegung? Wer zuerst möchte, darf.
Ich würde auch gern nochmal, also der Urs hat das richtig gesehen. Also ja, meine Verherrlichung der Landwirtin geht über die Verherrlichung der Berater und Wissenschaftlerin, aber ohne deren Wert in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, sondern nur aus der, sagen wir mal, Einsicht und der radikalen Hoffnung, dass wir den Lokus der Hoffnung, es gibt einfach viel mehr Landwirtinnen. Und wenn wir uns bewusst sind, dass die Landnutzung der größte Hebel für irgendeine Zukunft von menschlichem und anderen menschlichen komplexen Leben ist auf diesem Planeten, dann bin ich offen dabei, meine Hoffnung und die Verherrlichung in denen zu suchen. Und dann klar, Beratung und Forschung hat eine Riesenrolle in der bestmöglichen Unterstützung und auch der Disseminierung von Wissen, das vielleicht da entstanden ist und dahin muss. Ich sag für die Bewegungsorganisation, wie Urs das auch gesagt hat, wir haben das große Glück, von all den anderen Bewegungen lernen zu dürfen. Und da müssen wir uns ganz bewusst machen, dass das nicht nur die Ökobewegung ist. Es gibt die konservierende Landwirtschaft, die weltweit eine Riesenbewegung ist, wissenschaftlich wie Bauern, die nur in Deutschland immer sehr abschätzig beguckt worden ist aus ökonomischen Interessen, weil wir haben gute Maschinenbauer hier und andere Unternehmen, die nicht so viel Lust haben auf konservierende Landwirtschaft. Dann aber natürlich auch die Agrarökologie, die ja auch man sagt immer Movement, Science and Practice. Und auch da meines Erachtens muss man daraus lernen, was wir auch gerade auf europäischer Ebene lernen. Die Agrarökologie ist sehr stolz auf ihre 13 Prinzipien. Mit diesen 13 Prinzipien können aber 99% unserer Bauern recht wenig anfangen. Und wir haben zum Beispiel auch als EARA sind wir ja zusammengekommen und haben versucht, die größtmögliche Diversität an Pionierlandwirten zusammenbringen. So, also aus allen Bewegungen, konservierender Landwirtschaft, Agrarökologie, holistisch Management, No-Dig Market Gardening, alles. Und das meines Erachtens muss überall der Fall sein, wenn wir über eine regenerative Dachverband auf nationaler Ebene sprechen. Da muss es, wir schaffen, dass wir sagen immer, was die Landwirte entdeckt haben, wieder die Myceliums in ihren Soils. Also ein verbindendes Element, das zwischen allen Pionieren einen kooperativen Austausch schafft. Und ich glaube, der kann sich auf jeden Fall noch entwickeln. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben unsere Arbeit auf europäischer Ebene geschafft, dank einem unglaublichen Support-Netzwerk. Wir haben ja zum Beispiel in Spanien oder auf der Iberischen Halbinsel für Europa einen landwirtengeleiteten Dachverband für regenerative Landwirtschaft, der aber auch gewachsen ist aus der unermüdlichen Arbeit einer Anna Digon über Jahre und Jahre hinweg. Und wir haben das Glück, ein bisschen Geld für unsere Arbeit zu bekommen durch Stiftungsgelder. Und ich denke mal in Deutschland, wie ihr das ja jetzt gerade mit dem Vernetzungstreffen auch erlebt, entweder es gibt Leute, die schaffen, das, die Bewegung zusammenzubringen, auch zusammenzuhalten und diese Energie zu haben. Und die müssen wir in Deutschland noch entwickeln, glaube ich.
Was ist denn deiner Perspektive dazu? Was?
Ja, ich denke, es hängt ja immer von Pionierpersönlichkeiten. Jede Entwicklung wird durch Pionierpersönlichkeiten, die sich vernetzen, geprägt. Und in dem Sinne ist, wir sind jetzt daran, diese Vernetzung wirklich hinzukriegen. Das ist ganz entscheidend. Die EU-Kommission, denke ich, oder auch die nationalen Fördergelder, wenn die stärker in Vernetzungen investieren würden, das sind ja nur kleine Beiträge, da kann man unglaublich viel erreichen. Also ich begreife nicht, dass man solche Pioniernetzwerke nicht einfach die Vernetzung der Leute stärker finanziell unterstützt. Das wäre eine große Hilfe. Und was sicher auch in der gesellschaftlichen Debatte wird ja immer nur von Öko und konventionell, gerade in Deutschland, geredet. Dass es aber ganz andere Bewegungen gibt, die unter Umständen noch mehr erreichen und die, wie Simon sagt, ja dann auch aufskaliert werden können für zahlreiche Landwirte. Diese Polarisierung, die wir in Deutschland jetzt während 20 Jahren hatten, Öko versus konventionell, die hat auch verheerende Spuren hinterlassen. Wir müssen da raus, unbedingt raus.
Ist es nur die Frage, also das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, vielleicht das ist jetzt, machst du doch noch mal länger, aber noch eine wichtige Frage, die mir da kommt, ist, es ist ja ein Premium-Markt, den man trotzdem versucht zu bedienen, auch wenn man über agrarökologische Praktiken oder regenerative Praktiken spricht. Das heißt, letztendlich ist ja schon die Hoffnung vieler Landwirte auch, eben dann potenziell durch eine Zertifizierung irgendwie einen Mehrwert der Produkte am Markt abbilden zu können. Und da ist dann schon die Frage, gibt es da aktuell genug Kaufbereitschaft jetzt? Also momentan, also ich beobachte, dass einfach viele Leute gerade wieder anfangen zu stöhnen, die Lebenshaltungskosten sind so hoch. Gibt es denn da überhaupt, also haben wir überhaupt momentan einen Spielraum da?
Also wenn ich da sagen darf, ich würde sagen, das ist auch genau die Chance in regenerativer Landwirtschaft, dass wir da rauskommen, aus dem wir schaffen, ist nur Ökonomie und Ökologie zu vereinen, wenn wir ein Preispremium am Endkonsumenten verlangen. Wir bringen jetzt bald eine Studie raus in Deutschland, die guckt sich die 20 Pioniere in Deutschland der konservierenden Landwirtschaft an. Achtung, in Deutschland, konservierende Landwirtschaft ist was anderes als konservierende Bodenbearbeitung. Ja, das eine ist ein FAO-System mit weltweiter Bewegung, das andere ist so eine deutsche verkappte Bodenwissenschaftler und Agrarmaschinenhersteller getriebene Entwicklungen, die außerhalb von Deutschland gibt es die überhaupt nicht wirklich. Und diese 20 Landwirte, die also schon seit längerer Zeit auf so weit wie möglich Direktsaat, intensiven Zwischenfruchtanbau und eine weitere Fruchtfolge setzen, im Vergleich zu konventionellen intensiven Betrieben, haben eine Total Toxicity Load, PLI, also Gesamttoxizität der Pestizide, Reduktion von 50-70%, haben synthetischen Stickstoff, Reduktion von 20-30% und haben Ertrag im Vergleich zu den konventionellen in den Winterweizen, Mais, den ganz normalen Standardkulturen von mehr 5% mehr Ertrag. Das ist was wir in der Green Deal Diskussion im deutschen Schwarz-Weiß-Denken von Bio und konventionell überhaupt nicht denken können. Das gibt's gar nicht. Aber diese Bauern, denen gehört Wertschätzung, weil das haben die geschafft, ohne irgendein Preispremium. Das geht ganz normal in die Lidl-Lieferkette von einer No-Name-Marke und schafft damit für jeden Konsumenten gesündere Lebensmittel, ohne dass wir ein Preispremium oder eine Zertifizierung bedürfen.
Ja, spannend. Dann bin ich feucht. Ich traue auf die Studie, wenn die rauskommt. Okay, habt ihr abschließend da noch, Urs, ich habe dich auch ein bisschen unterbrochen gerade, habt ihr abschließend da noch Gedanken, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtet?
Nein, ich denke, das Wesentliche ist gesagt und ich schaue mit äußerster Freude auf das, was auf uns zukommen wird, weil jetzt kommen wir endlich dorthin, wo wir hinkommen sollten. Und dass ich das mit all meinem Background und in meinem Alter noch erleben darf, das freut mich.
Ja, schön. Das freut mich auch. Mir hat sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und eure Gedanken sind, denke ich, sehr wertvoll und gut, dass die rauskommen und dass ihr euch da einsetzt und so gute Arbeit macht bei dem Sprechen. Ja, vielen Dank für diese Folge, für das Gespräch. Und ich freue mich, euch an anderer Stelle vielleicht wiederzusehen. Und bis bald.
Okay, bis bald.
Mit dir und euch. Ciao.
Ciao.
Ciao.